Und ja, das stimmt, da passiert einfach viel mit dem Körper, was sehr anstrengend und sehr belastend sein kann. Und das muss nicht immer zu einem Konflikt führen oder es muss auch vom Gegenüber nicht als zickig oder unfreundlich wahrgenommen werden, wenn man es richtig kommuniziert und wenn man dem eigenen Körper auch einfach die Zeit und die Ruhe gibt, die der Körper in dieser Zeit braucht.
Regelzeit, der Perioden-Podcast mit Elina Berchermeier.
Hallo, also mein Name ist Thea Meier, ich bin 32 Jahre alt und bin gebürtige Berlinerin, wohne aber seit etwas mehr als einem Jahr mit meinem Partner in Wien. Und ich bin schon seit gut 7 Jahren hauptberufliche Yogalehrerin mit einem Schwerpunkt seit ungefähr 4 Jahren auf Frauen und Frauengesundheit. Also ich unterrichte viel Schwangeren-Yoga, aber auch generell einfach therapeutische Yoga-Klassen für Frauen allgemein. Zudem bin ich Vaginal Steaming Facilitator, also ich erkläre Frauen oder bringe Frauen bei, wie sie das Vaginal Steaming oder zu Deutsch die vaginalen Dampfbäder anwenden können. Außerdem gebe ich Workshops in Menstruation und natürlicher Verhütung und mache zurzeit auch noch eine Ausbildung in humanistischer und spiritueller Therapie und bin auch noch im 9. Monat schwanger und werde bald Mama.
Hallo, mein Name ist Lena Röpert und ich lebe in Berlin, wo ich als Yogalehrerin mit einem Schwerpunkt auf Frauengesundheit und als Zykluscoach arbeite. Ich habe mich vor ein paar Jahren angefangen, intensiv mit meinem Zyklus zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, weil ich nach dem Absetzen der Pille, die ich fast mein halbes Leben lang genommen habe, ganz stark mit PMS zu kämpfen hatte. Und da meine Frauenärztin mir als Lösungsvorschlag nur wieder die Pille angeboten hat, dachte ich mir damals, es muss doch noch andere Wege geben. Und es hat mein Leben tatsächlich von Grund auf verändert. Ja, fast revolutioniert, würde ich schon sagen, mich damit zu beschäftigen und achtsamer mit meinem Zyklus umzugehen. Und dieses Wissen möchte ich einfach so vielen Frauen wie möglich weitergeben.
Herzlich willkommen, liebe Thea, zum Perioden-Podcast. Wir fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Ihr habt euch gerade beide vorgestellt, beziehungsweise ihr habt es auch zusammengeschnitten. Wie seid ihr denn dazu gekommen, euch mit dem eigenen Zyklus zu beschäftigen und wo habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, hier in deinem Podcast dabei sein zu dürfen, liebe Elena. Bei dem Thema, wie ich dazu gekommen bin, mich mit meinem eigenen Zyklus zu beschäftigen, muss ich, glaube ich, so ein bisschen ausholen und einfach meine Geschichte erzählen. Und zwar würde ich sagen, dass ich mich sehr lange überhaupt nicht mit meinem Zyklus beschäftigt habe. Ich habe mit 15 angefangen, die Pille zu nehmen. Bei mir war das tatsächlich damals, dass ich Verhütung brauchte. Ich hatte meinen ersten Freund, habe mir die Pille verschreiben lassen, habe die dann 8 Jahre lang regelmäßig genommen. Und dann nach 8 Jahren, also da war ich dann 23, habe ich sie das erste Mal abgesetzt und habe es genau so gemacht, wie man es eigentlich nicht machen soll. Also ich habe damals nicht mit einer Ärztin drüber gesprochen und ich habe die Pille dann immer so nach Bedarf genommen, sage ich mal. Also 3-4 Monate, wenn ich irgendwie gerade einen Partner hatte, mit dem ich halt nur mit Pille verhüten konnte, wo ich kein Kondom benutzt habe, wo das Vertrauen da war. Und dann, wenn halt irgendwie gerade kein Partner da war, dann habe ich die Pille wieder nicht genommen. Und das habe ich dann so 3-4 Jahre lang, glaube ich, also 2-3 Jahre ungefähr gemacht. Und ich muss sagen, zum einen, während ich die Pille genommen habe, hatte ich nie das Gefühl, dass ich irgendwelche Nebenwirkungen oder Symptome hatte. Und auch als ich die Pille dann immer wieder ja abgesetzt habe, ja, hatte ich nie ein Problem. Also mein Zyklus stellte sich immer recht schnell wieder ein und ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, alles okay. Aber wie gesagt, jetzt im Nachhinein, wo ich mich mehr mit dem Zyklus beschäftige, kann ich doch sehen, dass es vielleicht so ein paar rote Flaggen schon gab ab und zu, die ich einfach nicht gesehen habe oder einfach nicht wusste, ja, wie ich dann erfahren soll. Und was mir aufgefallen ist, sehr stark, sehr schnell, als ich die Pille das erste Mal nach 8 Jahren eine Zeit lang nicht genommen habe, ist, dass ich immer Schmerzen in meiner rechten Schulter bekommen habe. Und das war zu der Zeit auch die Zeit, wo ich angefangen habe, ganz intensiv, ganz viel Yoga zu praktizieren und dachte halt irgendwie immer, also am Anfang, dass das irgendwie eine Muskelverspannung ist oder so. Und ich hatte das meiner Ärztin auch mal erzählt und sie sagte, ja, das ist vielleicht eine Muskelentzündung. Und dann nach einer Zeit fiel mir auf, dass diese Schmerzen einen Rhythmus hatten. Dass es immer ungefähr 2 Wochen lang jeden Monat war und dann 2 Wochen lang nicht. Und zwar fingen die Schmerzen immer an, einen Tag vor der Menstruation und gingen dann ungefähr 2 Wochen und dann waren sie 2 Wochen weg. Und das habe ich dann mehreren Ärzten erzählt und ich habe viel in der Zeit auch, also Osteopathie, Physiotherapie, viele auch so alternative Heiler auch gesehen, habe das immer wieder erwähnt und alle haben immer nur gesagt, ja, das ist ja komisch. Und also ich hatte dann irgendwann sogar mal eine Frauenärztin, die zu mir sagte, ja, nee, also da kann es keinen Zusammenhang geben zwischen ihrer Menstruation und einem Schmerz in der Schulter. Und um diese ganze Geschichte aufzulösen, um eine sehr lange Geschichte ein bisschen abzukürzen, stellte sich dann irgendwann heraus, dass ich Endometriose am Leberlappen habe.
Okay.
Und dieser Endometrioseherd, der strahlt halt aufs Zwerchfell und auf den Zwerchfellnerv, der mit der rechten, also quasi in die rechte Schulter geht. Und dadurch diese wirklich sehr schlimmen Schmerzen, die manchmal wirklich mir ein Taubheitsgefühl im rechten Arm beschert haben, hervorruft. Und genau, also es war 25, als ich die Pille abgesetzt habe, als ich das erste Mal diese Symptome hatte. Und es hat dann fast 7 Jahre gedauert, bis ich tatsächlich 6 Jahre, 7 Jahre, bis ich, nee, Quatsch, Entschuldigung, ich war 23, als die Symptome das erste Mal aufgetreten sind, genau, und dann bis ich 30 war, also doch 7 Jahre, bis dann quasi das Rätsels Lösung endlich mal kam.
Das heißt, du musstest 7 Jahre lang mit den Schmerzen leben und wusstest aber nicht im Prinzip, woher kommt es, auch wenn es regelmäßig wieder da war.
Genau, und in der Zeit, also dann, wie gesagt, ich habe die Pille einige Jahre lang so ein bisschen on and off genommen und dann, als ich so 27, 28 war, da war es, glaube ich, das letzte Mal, dass ich die Pille regelmäßig genommen habe. Ich hatte dann kurz nochmal eine Hormonspirale für einige Monate, das hat aber auch überhaupt nicht funktioniert für mich und seitdem bin ich hormonfrei und in der Zeit, also je länger ich sozusagen keine künstlichen Hormone eingenommen habe, desto klarer wurde es, dass diese Schmerzen, die ich habe, irgendwas mit meinem Zyklus zu tun haben. Und zu Anfang, als ich die Pille abgesetzt habe, beziehungsweise auch die Hormonspirale nicht mehr hatte, war mein Zyklus, sage ich nochmal, recht normal. Also ich hatte zwar immer so Schmerzen und ein bisschen Krämpfe, aber nicht weiter schlimm. Und das hat sich dann über die letzten 3 Jahre auf einmal drastisch geändert, wo ich mit oder zusätzlich zu diesen starken Schmerzen in der Schulter während der Periode auch richtig starke Unterleibsschmerzen hatte. Und die Schmerzen waren immer so stark, dass ich eigentlich von Periode bis zum Eisprung Schmerzmittel durchnehmen musste.
Wow, okay, über also, die Periode hinaus quasi auch noch.
Genau, es waren quasi während der Periode die Unterleibsschmerzen, aber vor der Periode und dann nach der Periode die Schmerzen in der Schulter. Mhm. Ja, ich so zu meinen Höchstzeiten, sage ich mal in Anführungszeichen, habe ich ungefähr 1600 Milligramm Ibuprofen jeden Tag genommen, einfach nur, um irgendwie funktionieren zu können. Man muss dazu sagen, ich habe zu der Zeit in London gewohnt, ich hatte mein eigenes Yoga-Studio, ich habe bis zu 15 Klassen über die ganze Stadt verteilt unterrichtet. Also ich hatte auch einen Lifestyle, der jetzt, sage ich mal, sehr, sehr beanspruchend war und sehr stressig war, was das Ganze, glaube ich, einfach noch ein bisschen verschlimmert hat. Ja. Aber genau, ich habe über die Jahre hinweg, habe ich halt angefangen, mich aus der Not, sage ich mal, heraus mit meinem Zyklus zu befassen. Und da kriegen wir jetzt die Kurve zur Frage hin, wie es dazu kam, dass ich mich mit dem Zyklus auseinandersetze. Genau, ich habe einfach angefangen, zum einen hatte ich damals, als ich in London gewohnt hatte, ich hatte einfach einen Freundeskreis, wo sehr viele Frauen waren, die sehr zyklusbewusst leben. Mhm. Und ich bin dann zu Workshops gegangen und dachte immer nur, wow, mind-blowing. Was ich alles nicht über meinen Zyklus wusste oder wie egal mir mein Zyklus so lange gewesen ist. Und habe dann angefangen, unglaublich viel zu dem Thema zu lesen, mich dann auch fortgebildet, Ausbildungen gemacht und dann, wie gesagt, bin ich vor 1,5 Jahren ungefähr dann von London mit meinem Partner nach Wien gezogen und zu der Zeit auch habe ich die Lena kennengelernt, mit der ich dann die Zyklusakademie gegründet habe und Lena hat eine ähnliche Leidensgeschichte, aber zu einem anderen Thema. Also bei Lena war es das PMS. Lena hatte auch lange die Pille genommen, hat dann die Pille abgesetzt und hatte sehr starke PMS-Beschwerden, richtig mit Depressionen und auch Suizidgedanken und ist dann zu ihrer Frauenärztin gegangen und hat gefragt, was sie machen kann. Und die Frauenärztin sagte, ach naja, da können Sie ja wieder die Pille nehmen.
Also als Universallösung einfach quasi.
Genau, ja. Und dieser typische Teufelskreis irgendwie. Und also Lena hat es dann eine Zeit lang natürlich auch versucht mit dem Mönchspfeffer. Das hat ihr aber nur bedingt geholfen. Und sie ist dann halt auch zur Menstruationszyklus-Achtsamkeit gekommen, hat ihren Lebensstil geändert, auch Stressreduktion und einfach ihr Leben mehr auf den Zyklus umgestellt. Und ist dadurch zum Thema Zyklus, Achtsamkeit gekommen und wir haben uns kennengelernt. Zunächst sind wir uns einmal bei einer Yoga-Veranstaltung in Berlin über den Weg gelaufen und an dem Tag hat Lena mitbekommen, wie ich mit ein paar anderen Frauen über den Zyklus und über ein Buch gesprochen habe, das heißt Yoni Shakti von unserer Lehrerin Uma Dunsmutuli. Und Lena hatte mich also abgespeichert als die, die sich auch für Menstruation interessiert und dann waren wir zufälligerweise ein paar Monate später gemeinsam bei einem Wochenendretreat für innere Kindsarbeit. Da haben wir beide als Teilnehmerinnen mitgemacht und ja, an dem Wochenende haben wir uns dann sehr viel zu dem Thema ausgetauscht und am Ende des Wochenendes haben wir einfach gesagt, hey, lass uns doch was zusammen machen und daraus entstand dann die Zyklusakademie.
Sehr schön, also quasi aus einer persönlichen Leidensgeschichte in Anführungsstrichen, oder eigentlich auch ohne Anführungsstriche, hat sich dann was Positives entwickelt, wo eigentlich andere Frauen oder andere Menschen jetzt auch was lernen können. Also ist auch irgendwie schön zu sehen, dass man sagt, man beschäftigt sich eigentlich selber sehr mit seinem eigenen Körper und will das dann aber auch wieder weitergeben. Weil genau. Ich glaube, es herrscht oft noch so gar nicht so ein Bewusstsein, eben wie du auch meintest, was man dann über den eigenen Zyklus oder den eigenen Körper nochmal lernen muss tatsächlich. Also man wird ja irgendwie auch so damit aufgeklärt, man hat die Periode, vielleicht man hat auch den Eisprung und das war dann so die ganze Info, die man bekommt am Anfang, vielleicht in der Schule oder wo man eben aufgeklärt wird.
Ja, und ich glaube, was halt auch Lena und mich dazu geführt hat, dieses Projekt, die Zyklusakademie anzufangen, war, dass wir halt immer wieder im Freundes- und Bekanntenkreis gemerkt haben, wie viel Aufklärungsbedarf da eigentlich noch ist und dass eigentlich fast immer, und es geht mir jetzt auch jetzt noch so, dass fast immer, wenn ich irgendwo hinkomme und anfange, über das Thema zu reden oder Leuten erzähle, was ich beruflich mache, dass immer wieder kommt dieses, oh ja, total interessant und das wusste ich ja noch überhaupt nicht oder da würde ich total gerne mehr darüber wissen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und genau, es war einfach der Leidensweg, der die Leidenschaft entfacht hat.
Schön, das ist ein schönes Wortspiel und eine schöne Zusammenfassung eigentlich. Und jetzt, wenn man über eure Workshops spricht, eben, dass man sagt, man fängt da an, was kann man denn bei euch lernen oder wie läuft so ein Workshop auch ab?
Also, wir haben verschiedene Workshops. Wir haben unseren Signature-Workshop, den Zyklusakademie. Workshop, der geht in der Regel 3 Stunden, manchmal auch 3,5 Stunden, je nachdem, wo wir den abhalten. Und in dem Workshop schauen wir uns zum einen die 4 Phasen der Da schauen wir uns die 4 Phasen des Zyklus an, nach dem 4-Jahreszeitenmodell von Alexandra Pope und Sanje Hugo-Wolitzer, die das wunderbare Buch Wild Power geschrieben haben.
Kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall.
Ja, gibt's auf, ist ursprünglich auf Englisch, gibt es aber auch in der deutschen Übersetzung. Ganz tolles Buch, ganz tolle Frauen. Und genau, wir machen in dem Workshop ein paar Übungen zu den vier Jahreszeiten, dass die Teilnehmerinnen einfach für sich auch die Unterschiede entdecken können und auch die Kraft, die vielleicht in den vier Phasen des Zyklus liegt. Und weil wir ja beide Yoga-Lehrerinnen auch sind, verbinden wir das Ganze auch mit einer zyklusangepassten Yoga-Praxis. Ja, unser Leben, genau, unser Leben oder unsere Gesellschaft, denke ich, ist sehr linear und leider trägt sich das auch in die Yoga-Studios, die Pilates-Studios, in alle Fitness-Studios dieser Welt und es ist einfach so, dass der Körper vor der Menstruation, während der Menstruation was ganz anderes braucht als vielleicht vor dem Eisprung oder um den Eisprung herum. Und es gibt viele wunderbare Yoga-Übungen, sehr sanfte Dinge, die man tun kann, um den Körper vorzubereiten auf die Menstruation, um besser loslassen zu können, weil letztendlich ist ja die Menstruation ein Reinigungsprozess, ein ganz natürlicher Reinigungsprozess vom Körper. Und da sagen wir immer dazu, Reinigungsprozess nicht im Sinne, dass irgendwie wir als Frauen dreckig oder unrein sind, sondern es ist einfach ein ganz natürlicher Prozess. Es ist ein Zyklus, ja. Die Gebärmutterschleimhaut baut sich auf und dann muss sie halt wieder abgestoßen werden, wenn keine Schwangerschaft eintritt. Und genau, da gibt es Übungen, die man einfach machen kann, vorbereitend auf die Menstruation. Wir leiten Übungen an, die Frauen machen können, wenn sie zum Beispiel ganz starke Menstruationsschmerzen haben. Und dann zeigen wir natürlich auch Positionen, die man eher nach der Menstruation vor dem Eisprung machen kann, wenn man ganz viel Energie hat. Mhm. Ja, leider ist unsere Gesellschaft so, dass diese Eisprungphase, wo wir Frauen am energetisiertesten sind, am produktivsten sind, nachweislich auch attraktiver sind, das ist so diese Zeit, wo unsere Gesellschaft so sehr drauf fokussiert ist. Also immer nur Leistung, immer nur Power, das ist der Eisprung.
Klar, am besten sollte man immer so produktiv oder aktiv sein, wie während der Eisprungzeit eigentlich. Dass man den Rest eigentlich ausblenden soll.
Ja, allein wenn man sich mal auch Werbungen anschaut für zum Beispiel Tampons und Binden, wenn dann irgendwie gezeigt wird, ja, hier, du kannst die Binden tragen in deinen super kurzen Shorts und dann Party machen gehen. Und man denkt, nee, vielleicht solltest du einfach lieber zu Hause bleiben mit einer Wärmflasche und einer Pizza, wenn du gerade deine Tage hast und nicht noch irgendwie durch die Gegend ziehen.
Gerade wenn man unter Schmerzen leidet eigentlich oder Schmerzen eben hat, kann man sich, glaube ich, wenig mit den Werbungen identifizieren. Also was da abläuft, das mag für manche funktionieren, aber ich glaube, es funktioniert noch lange nicht für alle. Also es ist so ein bisschen ein idealisiertes Vorbild, was da auch gezeigt wird.
Ja, und meiner Meinung nach ein sehr falsches Vorbild.
Absolut. Und wer nimmt bei euren Workshops denn teil? Also kennen sich die Teilnehmerinnen schon aus mit dem Zyklus? Fangen die ganz am Anfang an oder welche Fragen stellen die vielleicht auch?
Okay, also die Frauen, die zu uns in die Workshops kommen, sind sehr unterschiedlich, sehr unterschiedliches Vorwissen. Wir haben Frauen von Mitte 20 bis Mitte 50. Der Großteil, würde ich sagen, ist wahrscheinlich so um die 30, Mitte 30. Also es kommen oft Frauen zu uns, die ähnlich wie Lena und auch ich vielleicht lange die Pille genommen haben, dann irgendwann mit Ende 20, Anfang 30 vielleicht in einer stabilen Beziehung sind, auf einmal über Kinderwunsch nachdenken, die Pille absetzen und dann auf einmal merken, sie haben überhaupt gar keine Ahnung, wie das mit dem Zyklus funktioniert, wenn keine Hormone im Spiel sind. Ja. Wir haben aber auch Frauen durchaus, die schon in den Wechseljahren sind oder schon nach der Menopause, die also gar keinen aktiven Zyklus mehr haben, sich aber trotzdem mit dem Thema noch auseinandersetzen möchten oder vielleicht auch einfach noch Aufarbeitungsarbeit leisten möchten, weil sie vielleicht in den Jahren, wo sie einen Zyklus hatten, sich nie wirklich damit beschäftigt haben und merken, dass da einfach noch Aufklärungsbedarf ist. Ja, es ist sehr interessant, weil wir sehr unterschiedliche Frauen und auch Fragen haben und auch Themen, die Frauen mitbringen. Also oft ist es schon so, dass die Frauen auch mit einer Leidensgeschichte kommen. Wir haben natürlich auch, weil es unsere Themen sind, PMS und Endometriose, immer wieder Frauen, die wir quasi zu den Themen anziehen. Es gibt aber auch einfach Frauen, die sagen, fand ich einfach mal spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, Absolut, absolut. Ich finde, es ist auch super spannend, das einfach mal zu lernen und quasi diesen Aufklärungsunterricht in Anführungsstrichen nochmal nachzuholen. Dass man eben nicht nur lernt, ich habe meine Tage und ich habe meinen Eisprung, sondern eben, wie kann ich die Phasen nutzen und eben, was kann ich tun bei Schmerzen, welche Positionen kann ich einnehmen. Einfach dieses ganzheitliche Beschäftigen mit dem eigenen Körper ist ja auch super wichtig. Aber jetzt mal umgekehrt noch gefragt, du hast gerade erzählt, es kommen wahnsinnig viele Frauen. Kommen auch Männer zu euch? Oder bekommt ihr auch Nachrichten von Männern?
Bis jetzt noch überhaupt nicht, aber ich glaube, wir sind auch sehr klar darin, dass unsere Zielgruppe Frauen sind.
Okay.
Ja.
Okay.
Also wir kriegen immer mal wieder, wir hatten neulich ein schönes Feedback von einer unserer Workshop-Teilnehmerinnen, die quasi nach dem Workshop einfach gemerkt hat, wie anders sie mit ihrem Freund ist und wie er dann gemerkt hat oder kommentiert hat, wie weiblich sie auf einmal ist, wenn sie wirklich in diese weibliche Kraft gehen kann und im Fluss mit ihrem Zyklus ist. Also wir haben auch schon Männer, quasi indirektes Feedback von den Männern bekommen, aber wir haben jetzt nicht direkt mit den Männern zu tun. Aber wo du das sagst, wir planen auch für die Zukunft Workshops zu geben, wo wir entweder Paare einladen oder wo wir nur die Männer einladen.
Cool, sehr gut.
Um quasi den Zyklus zu erklären für sehr die gut. Partner.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich finde, es ist auch super spannend. Natürlich setzt man sich in erster Linie mal mit dem eigenen Körper auseinander, aber es ist natürlich für jeden Menschen, egal ob mit oder ohne Menstruation, wichtig, dass man vielleicht weiß, okay, was läuft da ab? Wie kann ich meine Partnerin auch unterstützen oder auch verstehen, was passiert in einzelnen Zyklusphasen, wie vielleicht geht es ihr in dem Moment so oder in dem anderen Moment dann ganz anders wieder. Also es geht ja auch jeden irgendwie im entferntesten Sinne auch was an.
Und, ja, absolut. Ja. Und also sowohl Lena und auch ich, wir praktizieren das beide auch sehr aktiv in unseren Beziehungen. Also mein Freund, der weiß immer, in welcher Zyklusphase ich mich gerade befinde. Und ist dementsprechend auch unterstützend. Also weiß auch, dass es einfach Tage gibt, wenn es Richtung Menstruation geht, bin ich einfach nicht voll funktionsfähig oder nicht bereit, so viel zu funktionieren, wie ich vielleicht nur den Eisprung herum mache und tue. Und das tut der Beziehung auch sehr gut. Und ich kann es allen Paaren nur empfehlen, sich wirklich damit auch auseinanderzusetzen.
Absolut. Vor allem, ich finde, es ist auch schön, dass man sagt, es fördert ja auch nochmal die Kommunikation, wenn man selber auch selbstbewusst ist mit seinem Zyklus und weiß, okay, welche Bedürfnisse habe ich, dann kann ich es auch viel besser kommunizieren, als wenn man selber vielleicht im Zweifel noch gar nicht weiß, was passiert denn jetzt gerade mit meinem eigenen Körper. Und wenn ich selber unsicher bin, dann kann ich ja auch nicht von jemand anders erwarten, dass er das vielleicht auch versteht, wenn ich es noch gar nicht kommunizieren kann, weil ich es gar nicht verstehe vielleicht.
Ganz richtig. Und ich glaube auch, also überspitzt kann man schon sagen, dass Frauen während des Zyklus 4 verschiedene Persönlichkeiten haben.
Kann ich nur unterstreichen.
Genau. Und ich glaube, dieses klassische Klischee ist, dass Frauen immer zickig werden, vor der Menstruation, während der Menstruation. Und ja, das stimmt, da passiert einfach viel mit dem Körper, was sehr anstrengend und sehr belastend sein kann. Und das muss nicht immer zu einem Konflikt führen oder es muss auch vom Gegenüber nicht als zickig oder unfreundlich wahrgenommen werden, wenn man es richtig kommuniziert und wenn man dem eigenen Körper auch einfach die Zeit und die Ruhe gibt, die der Körper in dieser Zeit braucht.
Jetzt hast du dich beruflich und privat wahnsinnig viel mit dem Zyklus auseinandergesetzt und anderen Leuten auch viel beigebracht und erklärt und auch Sachen nochmal offenbart. Was war denn für dich so das krasseste Learning eigentlich oder die krasseste Erkenntnis, die du beim Zyklus hattest?
Du kannst auch kurz überlegen. Mir fallen so viele Sachen ein. Also ich glaube, der erste große Aha-Moment war tatsächlich dieses, okay, ich habe einen Zyklus, in dem sich Dinge verändern. Also es ist, was ich ja vorher schon sagte, es ist ein Zyklus. Wir leben in so einer linearen Gesellschaft und ich habe mir sehr oft immer diesen Druck auferlegt, dass ich immer zu jedem Tag gleich leistungsfähig sein muss. Und es hat sehr lange gut geklappt in meinem Leben, aber dann irgendwann halt nicht mehr. Und ich glaube, das war so dieser erste, boah, mind-blowing Insight, dass ich auf einmal dachte, okay, ich muss nicht immer so doll funktionieren. Und die Natur hat es auch so eingerichtet und es hat auch seinen Sinn, dass ich einen Zyklus habe. Und daraus folgend, als ich das dann angefangen habe, auch wirklich umzusetzen, war, glaube ich, für mich der nächste riesengroße Einblick, dass ich wirklich durch meinen Zyklus meine eigene Gesundheit auch beeinflussen kann. Und wie gesagt, ich habe eine Zeit lang 1600 Milligramm Ibuprofen jeden Tag genommen für 2 Wochen am Stück, um irgendwie leistungsfähig zu sein. Und ich habe geschafft, es innerhalb von wenigen Monaten so zu reduzieren, dass ich jetzt ja vielleicht an einem Tag im Zyklus vielleicht mal eine Schmerztablette nehme, wenn überhaupt.
Wow.
Ja, und dass ich...
Ja, sorry.
Nee, genau, dass ich da einfach gemerkt habe, dass, dass mein Körper das alles kann, ohne fremde Hilfe, dass ich ihn einfach machen lassen muss. Und in meinem Fall war es einfach das Machen lassen, in Anführungszeichen, war einfach weniger machen und mehr zur Ruhe kommen und wirklich meine Energie zu bündeln. Und vielleicht für die, die jetzt zuhören und sich fragen, wie das aussieht, ich mache das tatsächlich so, dass ich mir meine Termine so lege, wie sie im Zyklus Sinn machen. Also wichtige Termine lege ich mir eher in die erste Zyklushälfte zum Eisprung hin und zur zweiten Zyklushälfte, wenn ich weiß, dass meine Energie runtergehen wird, dass ich vielleicht Schmerzen habe, da lege ich mir einfach keine wichtigen Termine mehr. Und ich weiß, das ist ein riesengroßer Luxus für mich als Selbstständige. Das ist natürlich für Frauen, die angestellt sind, nicht immer machbar. Aber was wir immer auch in unseren Workshops weitergeben, ist, wenn es nur 1% sind, dann kann das schon einen Riesenunterschied machen, dass man sich einfach selber und dem Körper ein Signal gibt, ich höre, dass du gerade Ruhe brauchst und es klappt vielleicht gerade im Außen nicht, aber ich mache jetzt den 20 Minuten Mittagsschlaf oder ich sage den Termin abends mit den Freunden einfach ab und lege mich ins Bett.
Ich finde auch dazu ist mein Tipp auch, was ich tatsächlich auch mir angewöhnt habe immer zu machen, das auch offen zu kommunizieren. In welcher Phase bin ich, wo merke ich, okay, welches Bedürfnis habe ich gerade, brauche ich mehr Ruhe? Und dann vielleicht auch zu sagen, hey, ich muss den Termin heute absagen, ich merke, ich brauche einfach Ruhe. Also natürlich, wenn der Termin es zulässt, wenn es ein wichtiger Termin ist, den man nicht absagen kann, dann muss man sich irgendwie überlegen, okay, wie komme ich da durch und wie kann ich mich vielleicht am Ende auch dafür belohnen? Aber gerade finde ich, bei FreundInnen ist es auch, dass ich mir angewöhnt habe, immer zu kommunizieren, wie geht's mir, in welcher Phase oder nicht unbedingt in welcher Phase bin ich, sondern ich habe mir einfach angewöhnt zu sagen, okay, ich habe gerade Krämpfe, mir geht es nicht so gut, lass uns das lieber um eine Woche verschieben, weil ich glaube, ich wäre heute auch keine angenehme Gesellschaft, weil ich einfach nicht aufnahmefähig bin, weil ich nicht so reagieren kann, wie ich reagieren möchte, weil ich vielleicht auch nicht für dich da sein kann, wie ich es gerne möchte. Und am Anfang habe ich auch gemerkt, es war so ein bisschen komisch für manche, dass man auch einfach sagt, okay, ich sage einen Termin auch ab, obwohl es in Anführungsstrichen keinen schlimmen Grund gibt oder keinen triftigen Grund. Und irgendwann haben die Leute dann auch gemeint, hey, cool, danke für deine Ehrlichkeit, weil ich vielleicht auch nach einem Treffen manchmal, dass Leute noch gefragt haben, du warst heute ein bisschen komisch oder ein bisschen verschlossen, ist irgendwas los oder so. Und dass ich dann im Nachhinein immer noch mal erklärt habe, du, mir geht's heute nicht gut oder ich musste eben auch eine Schmerztablette nehmen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich daheim geblieben wäre. Und es eigentlich von vornherein versucht zu kommunizieren, natürlich nicht als Ausrede zu verwenden, aber einfach zu sagen, wie geht's mir und wie kann ich auf dich reagieren?
Super, ganz toll. Das ist, glaube ich, das, wo ich gerne unsere Gesellschaft in Zukunft sehen würde, dass das einfach ganz normal wird, dass wir drüber sprechen.
Ja.
Und ja, es ist halt immer noch so mit Scham und Tabu belastet. Du hast gerade gesagt, du machst das bei deinen Freundinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob du das bewusst so gesagt hast, ob es tatsächlich nur ist, dass du es nur mit Frauen machst. Ist ja oft so, dass wir Frauen dann erstmal nur mit Frauen drüber sprechen. Ich aus meiner Erfahrung habe mitbekommen, dass ich da auch mit meinen männlichen Freunden mittlerweile offen drüber spreche und dass von denen meistens total die Offenheit kommt und meistens auch so totales gleich Fürsorgliche und oh, kann ich dir irgendwas vorbeibringen? Brauchst du irgendwas? Ruh dich schön aus oder dann am nächsten Tag nochmal eine SMS, geht's dir schon besser? Und da kann ich wirklich alle Frauen nur ermutigen, sprecht drüber, nicht nur mit den Freundinnen, sondern auch mit den Freunden und den Brüdern und den Vätern und den Arbeitgebern. Und ja, ich wünsche mir die Periodenrevolution, dass es einfach ganz normal wird, dass es zum Beispiel auch Period Policies gibt in Schulen und am Arbeitsplatz. Das BBC in England hat letztes Jahr erstmals eine Menopause Policy eingeführt.
Wow, was ist
für
das denn?
Für Frauen, die halt in die Wechseljahre kommen, dass die am Arbeitsplatz da mehr Unterstützung bekommen, was natürlich super ist. Aber da denkt man sich, okay, es ist 2019 und
2020.
Das ist...
Achso, letztes Jahr, sorry.
Genau, es war letztes Jahr, also 2019 wurde das eingeführt und dass das so lange gedauert hat und dass das ein Arbeitgeber ist auf der ganzen Welt anscheinend, der das macht. Vielleicht, hoffentlich gibt es mehr Arbeitgeber, die auch Menopause bzw. Period Policies haben, aber ja, das ist ein großer Traum von mir.
Ja, ich glaube, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Zum einen, FreundInnen war quasi männlich und weiblich beinhaltend sozusagen. Also auch, ich habe am Anfang auch viel nur mehr mit Frauen quasi drüber gesprochen und ich habe mir auch angewöhnt, das auch den Männern zu sagen. Weil natürlich sollen die auch wissen, wie es mir geht oder was gerade los ist im Zweifel. Und ich finde auch den Stichpunkt Arbeitgeber wahnsinnig spannend, weil ich für mich auch zum Beispiel gemerkt habe, mir fällt es leichter, es im privaten Umfeld einfach zu kommunizieren, weil man sich auch mit Leuten natürlich umgibt, die das nicht so als krasses Tabu sehen oder ja, irgendwie sich nicht so ganz vor den Kopf gestoßen fühlen. Und während der Arbeit habe ich gemerkt, da fällt es mir leichter, das zu Frauen zu kommunizieren, als zu männlichen Vorgesetzten zum Beispiel. Mhm. Da war es dann doch immer, dass ich mir gedacht habe, ich weiß auch nicht, soll ich das jetzt irgendwie sagen, meinen drei männlichen Kollegen, dass ich jetzt nach Hause gehe, weil ich gerade meine Periode bekommen habe und ich weiß nicht, am liebsten unterm Tisch liegen würde und mich krümmen würde für Schmerzen, anstatt hier weiterzuarbeiten. Und habe aber dann oftmals schon gemeint, ich habe Migräne oder irgendwas. Weil es doch ein bisschen unangenehm war. Und das finde ich eben auch spannend, wenn man so eine Policy hat, dass man, ja, dass es von vornherein kommuniziert wird, okay, man hat die Möglichkeit, wenn es einem nicht gut geht, dass man eben nach Hause gehen kann frei haben oder die Stunden nachholen oder so. Und das finde ich eben auch, dass man das quasi von Grund auf eigentlich schon kommunizieren soll und dass alle sich mit dem Thema befassen sollen und dass man nicht am Arbeitsplatz sitzt und sich überlegen muss, welche Ausrede kann ich denn jetzt benutzen, um nach Hause gehen zu dürfen. Mhm. Weil das natürlich auch wieder ein ungesundes Verhalten eigentlich ist.
Ja, absolut. Und ja auch, glaube ich, dass was ja dem zugrunde liegt, ist immer, dass wir unserem Körper selber ein Signal geben, dass da irgendwas nicht gut ist oder richtig ist mit der Menstruation, wenn wir immer irgendwie eine Ausrede dafür finden müssen.
Genau eben. Und dass man auch, glaube ich, selber, ja, dass es immer dann noch als was Negatives gesehen wird und man für sich selber auch denkt, das ist vielleicht so, ich komme damit klar, aber nach außen hin kann ich es immer noch nicht so kommunizieren, dass es vollkommen Normales ist, sondern es ist immer noch einfach schambehaftet. Und egal für wie aufgeklärt ich mich zum Beispiel halte, merke einfach dann, okay, es war einfach ein Schamgefühl da, das zu kommunizieren.
Mhm.
Krass eigentlich.
Ja, das geht, glaube ich, leider sehr, sehr vielen Frauen so. Und da hoffe ich wirklich, dass der Trend eingeht, dass es wirklich mehr Perioden-Allies gibt, also Männer, die einfach auch Frauen damit unterstützen und dass das einfach als das gesehen wird, was es ist, nämlich ein ganz normaler Prozess in einem weiblichen Körper. Und wenn man sich quasi auch mal vor Augen hält, wozu dieser Prozess da ist, ohne die Menstruation, ohne den Zyklus, ohne den Eisprung, wird es keine Menschheit geben.
Sehr richtig. Also ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort, um die Folge abzuschließen, liebe Thea. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke, auch die Einblicke in die Workshops, was man da alles lernen kann. Ich glaube, man kann es jedem nur ans Herz legen, mal teilzunehmen und mehr über den eigenen Zyklus einfach zu erfahren und sich selber nochmal aufzuklären.
Super, vielen lieben Dank für die Einladung und ich bin sehr gespannt, was du noch alles für Themen in deinem Podcast behandeln wirst. Ich werde auf jeden Fall weiterhin zuhören und freue mich auf die nächsten Folgen.
Ich stelle meinen InterviewpartnerInnen in jeder Folge die gleiche Frage.
Was ist dein Tipp zur Periode?
Was ich allen nur empfehlen kann, für die Periode, für die Tage zu machen, ist ein Periodenritual, dass du dir einfach eine Sache überlegst, etwas, was dir wichtig ist, vielleicht eine Aktivität, die dich erdet und die dich verbindet, die du vielleicht am ersten oder auch am zweiten Tag, je nachdem deiner Periode, wann du Zeit hast, dass du dir einen kurzen Moment Zeit nimmst, einfach die Periode auch zu würdigen und diese Zeit auch heilig zu sprechen. Und es kann, also es gibt Leute, die sich zum Beispiel immer zur Periode die Fingernägel rot lackieren und einfach sich die Zeit nehmen, sich die Fingernägel rot zu lackieren und dann wissen sie, okay, jetzt fängt die Blutung an oder vielleicht bestimmtes Kleidungsstück tragen, was dir besonders gut gefällt, indem du dich sehr wohl fühlst. Oder das kann eine kleine Meditation sein oder vielleicht einfach aufschreiben, was in dem Zyklus alles passiert ist oder was du vielleicht dir für den nächsten Zyklus wünschst. Also da gibt es echt unglaublich viele verschiedene Dinge, die man machen kann, aber einfach wirklich dieses kleine Ritual dir zu überlegen, um den Zyklus wertzuschätzen und die Periode.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und mir auf Instagram folgt unter @periodenpodcast in einem Wort. Mein Name ist Elina Berchermeier und die Periode ist kein Tabu.